Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Überall Umbrüche und gesellschaftliche Unsicherheit. In diesen Zeiten ist aktuelles Theater wichtiger denn je. Das heißt, es braucht auch aktuelle Stücke. Die werden heute auf die Bühne geholt, bei der Langen Nacht der neuen Dramatik an den Münchner Kammerspielen. 4 Stücke werden vorgestellt und ein großer Preis vergeben. Zur Jury gehört die Schauspielerin Wiebke Puls und mit ihr sprechen wir darüber, was die neue Generation an AutorInnen und Autoren ausmacht. Und wir lassen uns in die Ballroom-Szene entführen mit ihren glamourösen, queeren Empowerment-Performances. Die sind ja längst zum populären Phänomen geworden, etwa durch die Serie Pose. Das Berliner Hau macht ein eigenes Festival daraus, Fierce Foundation. Und wir schauen vorbei. Das alles heute bei Rang 1. Schön, dass Sie mit dabei sind. Shakespeare, Schiller, Tschechow. Das Theater hält an seinen klassischen Autoren und ihren großen Werken fest, sucht dabei aber immer auch die Gegenwart. Um die einzufangen, braucht es neue Autorinnen und Autoren, junge Stimmen, frische Blicke auf die Welt. Deshalb gibt's heute Abend an den Münchner Kammerspielen eine lange Nacht der neuen Dramatik. Das Prinzip kennen wir zum Beispiel von den AutorInnen-Theatertagen in Berlin, über die wir hier in Rang 1 vor kurzem schon gesprochen haben. In München wurden 4 AutorInnen zu einer Residency eingeladen, haben am Haus gearbeitet, stellen nun ihre Stücke in einer professionellen Inszenierung mit dem Ensemble vor und hoffen auf den großen Preis, der heute Abend verliehen wird, den internationalen Edith- und Werner-Rieder-Preis der neuen Dramatik. So heißt die Auszeichnung seit diesem Jahr. Vorher war es der Münchner Förderpreis für neue Dramatik. Und auch das Preisgeld ist erheblich erhöht worden von 10.000 auf 20.000 Euro. Wer ihn bekommt, weiß bisher nur die Jury. Und zu ihr gehört die Schauspielerin Wiebke Puls vom Ensemble der Münchner Kammerspiele. Sie ist jetzt bei Rang 1 zu Gast. Schönen guten Tag, Frau Puls.
Hallo.
Ich nehme an, die Gewinnerin oder den Gewinner können Sie uns noch nicht verraten.
Das kommt überhaupt nicht in die Tüte. Nein, das darf ich nicht. Das würde ich niemals machen.
Okay, die Spannung bleibt bestehen. 4 AutorInnen sind ins Rennen gegangen. Marie-Christine Janssen, Lennart Koos, Vincent Sauer und Ivan Vladkovic. Nach welchen Kriterien sind diese AutorInnen denn ausgewählt worden für die Residency?
Das ist eine gute Frage. Das ist natürlich ein Zusammenspiel verschiedener Kriterien. Wir haben ja um die 80 Einsendungen gehabt. Und es kristallisiert sich dann im Laufe der Zeit Runde für Runde heraus, was eigentlich bei uns ankommt. Wir hatten also nicht am Anfang das Kriterium, diese Sprachanforderung muss erfüllt werden. Es ist ja auch ein internationaler Preis übrigens, also es waren auch englischsprachige Sachen möglich. Gab es auch ein paar Einsendungen. Es war aber auch nicht so, dass wir thematisch irgendwelche Ansprüche hatten. Letzten Endes läuft es ja immer darauf hinaus, welches Stück spricht zu uns und erzählt uns was und regt uns an, unsere Fantasie an. Und so haben sich am Ende diese 4 herauskristallisiert.
Aber schon mit konkreten Stücken, die also schon in der Planung waren.
Ja, mit Stücken, die es schon gab. Das muss man hier vielleicht noch einmal erklären. Die Aspiranten haben jeweils ein Stück mit Exposé eingereicht. Aus diesem Stück, das schon fertig geschrieben sein musste, einen Auszug. Und später, wenn weitere Nachfrage von uns da war, haben wir das ganze Stück bekommen. Zudem ein Exposé für ein Stück, das sie planen zu schreiben in der Residency. Das sie wahrscheinlich auch schreiben werden, wenn sie nicht in der Residency gelandet sind. Aber das ist also das, was sie hier gemacht haben. 2 Monate haben sie gearbeitet an diesem Stück, das sie planten zu schreiben. Inszeniert wird jetzt aber ein Auszug des Stückes, das schon fertiggestellt war.
Ich konnte in diese Stücke, in diese Texte kurz reinlesen und mir ist sofort aufgefallen, ja, da gibt es auch ein sehr ernstes Stück, Emina von Ivan Vladkovic, das im heutigen Österreich spielt, aber immer wieder ins Bosnien der frühen 90er Jahre zurückblendet. Mhm. Aber in den anderen Texten geht es auf den ersten Blick eher verspielt, witzig, bunt und satirisch zu. Wir schauen da mal kurz so ein bisschen rein. Im Spiel mit dem Feuer von Marie-Christine Janssen kommt eine Schlagersängerin namens Helene vor und jede Menge Hühner, darunter ein deutsches Reichshuhn. Dann gibt es Iridium on Earth von Lennart Koos. Das beginnt in einem Polizeirevier in Las Vegas, später spielt es in einem Raumschiff. Und bei der Erstbesteigung des Olympus Mons kommen auch CIA Agenten und der amerikanische Präsident vor, sowie mehrere McDonald's-Mitarbeiter. Die Weltlage ist ja gerade sehr düster. Die Stimmung in diesen Stücken ist aber relativ heiter oder täuscht das?
Das ist mir auch aufgefallen. Also diese Stücke sind wirklich resilient und halten dagegen. Fast alle, bis auf Emina. Emina hat ja auch vom Ton einen großen Unterschied, wie Sie sagen. Die anderen Stücke wirken erst einmal sehr komisch. Die sind auch wirklich komisch. Die sind mit großer Begabung für Humor geschrieben, während Emina das nicht so sehr versucht, sondern von Anfang an einen sanfteren, direkteren, natürlicheren Ton vielleicht auch pflegt. Aber diese 3 Stücke, die der Komik so frönen, haben im Kern natürlich andere Themen und genau diese Themen, die uns alle auch gerade beschäftigen. Das war vielleicht eine Sache, die auch zu den Auswahlkriterien dann gehört oder sich herauskristallisierte. Natürlich interessieren uns Stücke, die mit dem umgehen, wie wir gerade leben, was wir gerade erleben. Und übrigens gab es zum Beispiel viele Einsendungen zum Thema Nachhaltigkeit und Ökokrise. Und es stellt sich heraus, darüber zu schreiben und darüber noch womöglich lustig zu schreiben, ist schwieriger als über Präsidenten zu schreiben und dabei lustig zu sein, ja.
Aber welche gesellschaftlichen Themen lassen sich denn in diesen Stücken durch den Humor besonders gut transportieren?
Ich denke, dass ein wichtiges Thema ist, das lese ich zumindest bei Iridium on Earth und auch bei Erstbesteigung des Olympus Mons, eigentlich auch bei Imina, eigentlich bei allen Stücken. Also das Thema der Vereinzelung und wie man sich eigentlich zusammenschließen kann, wie man sich gemeinsam verbinden kann, wie man widerständig sein kann. Ich finde, dass manchen Stücken hier eine große Einsamkeit zugrunde liegt. Die Figuren sind oft so solistisch und allein unterwegs und müssen sich der Herausforderung stellen, sich überhaupt erstmal zusammenzutun und sich zu entdecken als eine potenzielle Gruppe.
Sie selbst spielen in der Inszenierung von Vincent Sauers Erstbesteigung des Olympus Mons mit. Regisseurin ist Heinrich Horwitz in diesem Fall. Wie viel Spaß macht es, so ein Stück aus der Taufe zu heben, das so gerade erst entstanden ist?
Ja, das ist ein Stück, das ich zum Beispiel selber unheimlich schön finde. Und es macht natürlich Spaß, sich zuerst damit zu beschäftigen. Wir haben hier so ein bisschen eine zwittrige Situation. Wir arbeiten ja nur 2 Wochen ungefähr daran, an diesen Inszenierungen. Das sollen also Entwürfe sein. Und wir sind zum Beispiel auch nicht angehalten, diese Texte alle auswendig zu können. Und wir haben ja auch nur eine halbe Stunde Zeit dafür. Das wird natürlich dem Stück niemals gerecht. Also sind wir auf so einem schmalen Grat zwischen, was für eine Ehre und was für ein Spaß, sich mit diesem Text zum ersten Mal beschäftigen zu dürfen und wie traurig, das nicht noch viel ausführlicher machen zu können.
Sie sind nun Teil der Preisjury, mussten sich entscheiden für eine Preisträgerin, einen Preisträger und werden auch die Laudatio halten. Was ist Ihnen denn besonders wichtig gewesen? Was muss ein neuer Theatertext haben, damit er Sie begeistert?
Der muss mich ganz persönlich zum Schwingen bringen. Das ist, ich weiß, ich bin Teil einer Jury, und aber ich kann Ihnen nur mein persönliches Kriterium nennen. Und das bin ich praktisch. Ne? Es muss mich ansprechen. Und Humor zum Beispiel hat offensichtlich sehr geholfen bei der ganzen Jury, dass ein Stück landet. Zum Beispiel bei dem Stück, mit dem ich mich gerade beschäftige, der Erstbesteigung des Olympus Mons. Da ist es genau dieser kindliche Übermut, mit dem Vincent da zum Teil schreibt, seine Figuren reden lässt, die zum Teil auch Albernheit, mit der die Figuren da agieren. Aber gleichzeitig liegt diesem Text zum Beispiel ein ganz schweres Thema zugrunde, das man erstmal ganz lange nicht rafft. Es geht da um Depressionen. Und man sieht aber nur so eine größere Gesellschaft ganz verschiedener Figuren miteinander Dinge bereden, die irgendwie irrwitzig sind. Dieses Stück ist ja auch total expansiv, indem wir bis zum Mars uns bewegen. Und dann irgendwann begreift man, wow, diese ganzen Figuren sind eigentlich das persönliche, das Personal in einem Menschen, der mit einer Depression kämpft. Das sind alles Aspekte dieser Persönlichkeit. Und dann bekommt auf einmal diese Leichtigkeit, dieses Kindliche, ein unglaubliches Gewicht. Und das wird völlig anders geerdet. Und das ist etwas, was mich beispielsweise an diesem Text extrem angesprochen hat.
Also Sie müssen ja wahrscheinlich auch als Schauspielerin da drauf schauen. Wie spielbar muss das sein? Was kann das Theater von AutorInnen erwarten? Was ich zum Beispiel festgestellt habe, längere Textflächen ohne erkennbare Figuren kommt nicht vor in diesen Stücken. Ist das auch ein Aspekt, dass man sagt, wir wollen Rollen spielen, wir wollen uns auch als SchauspielerInnen auf der Bühne mit diesen Texten in die Rollen hineinbewegen können?
Für mich ist das natürlich ein Kriterium. Das könnte jetzt bei jemand anders in der Jury, jemand aus der Stadtverwaltung, aus der Kultur, vielleicht nicht so wichtig sein. Aber ja, das ist reizvoll, wenn man merkt, dass sich da so Figuren und Charaktere herausschälen. Im Übrigen, das stimmt, Textflächen, wir hatten dieses Jahr gar nicht so viele Textflächeneinsendungen. Ich glaube, diese Welle ist gerade so ein bisschen am Abklingen und da kommen tatsächlich wieder Figuren auf uns zu, zum Teil eben auch sehr schrille und aberwitzige Figuren, aber es sind ganz klar Figuren und es ist ja auch befriedigend irgendwie, dass die DramatikerInnen sich vornehmen, dass Menschen sich begegnen sollen, sich einander irgendwie auch aussetzen müssen. Das wiederum finde ich schon wieder eigentlich einen politischen Ansatz. Und andererseits, es gibt schon ein paar Textflächen, die sich versteckt haben als Regieanweisung. Das ist so ein Trend, der mir gerade sehr auffällt. Die Regieanweisungen sind zum Teil wirklich unglaublich eloquent und irrsinnig witzig. So sehr, dass man sie eigentlich mitreden möchte. Und oft lässt die Autorin dann frei, sollte Text gesprochen werden oder nicht. Wer könnte den sprechen? Der wird dann keiner Figur in der Regel zugeordnet. Aber wenn man diese Texte weglassen würde, wären die Stücke deutlich kürzer.
Ja, und vielleicht auch ein bisschen schwächer. Den Eindruck habe ich nämlich auch oft, dass das Drumherum eine große Rolle spielt, auch wie ein Theatertext gesetzt ist. Oft ist das mit großer Kreativität gemacht. Die Frage ist ja dann aber, wie vermittelt sich das dann dem Publikum? Und letztlich wird ja doch auch fürs Publikum geschrieben. Es gibt ja immer noch diese Probleme, die neuen Stücke auf die großen Bühnen zu bekommen und das Publikum dafür zu begeistern, dass jetzt mal sagt, okay, heute kein Shakespeare, kein Tschechow, sondern mal wirklich ein ganz neues Stück von einer jungen Autorin. Glauben Sie, dass da jetzt so eine Tendenz sichtbar ist, wenn Sie sagen, da wird mit Humor und Figuren gearbeitet und mit einem Witz, dass auch das Publikum anders angesprochen werden soll?
Puh, ich weiß nicht, ob die AutorInnen darüber nachdenken, wie sie das Publikum gewinnen. Und auch wir versuchen darüber ja nur in Maßen nachzudenken, sondern für uns ist wichtig, was wir da erzählen. Und wenn es für uns wichtig ist, hoffen wir, dass es auch für die draußen, die zuschauen, wichtig ist. Aber dieser Gimmick mit den Regieanweisungen, das hat schon eine Doppelfunktion. Zum einen hat das was sehr Entertainermäßiges, diese Blicke auf die Szenerie. Zum anderen wird das Unmögliche ein bisschen möglicher gemacht mit diesen Regieanweisungen. Nicht nur, dass sie komisch und unterhaltsam sind, sie erzählen ganz vieles, was auf der Bühne praktisch nicht darstellbar ist. Und das ist etwas, was für das Publikum, glaube ich, ganz wichtig ist. Wenn sie in fantastische Welten entführt werden sollen, wir aber doch letzten Endes in der Therese-Giese-Halle stehen, dann ist vielleicht die Beschreibung dieser fantastischen Welt und das dann noch mit Witz und Charme ein sehr wichtiges Mittel, um die Leute mitträumen zu lassen.
Wiebke Puls, ganz herzlichen Dank. Heute Abend um 18 Uhr geht's los. In den Münchner Kammerspielen startet die lange Nacht der neuen Dramatik und dann erfahren wir auch, wer den mit 20.000 Euro dotierten internationalen Edith- und Werner-Rieder-Preis mit nach Hause nehmen kann. Queere Menschen bangen wieder verstärkt um ihre Rechte und ihre Sicherheit, auch in Deutschland. Im Berliner Theater Hebbel am Ufer wird nun dagegen angefeiert. Fierce Foundation heißt das internationale Ballroom-Festival, das seit Donnerstag stattfindet. Mit Workshops, Panels, einer Konferenz und jeder Menge Ballroom-Performances setzt es sich für soziale Gerechtigkeit und Sichtbarkeit von BIPOC und queeren Communities ein. Mein Kollege Gerd Brendel hat sich für Rang 1 in den Ballsaal begeben.
Ballroom Culture. Die Gegenkultur afroamerikanischer und latinoamerikanischer Transfrauen und Schwuler zur heterosexuellen weißen Ausgehkultur. Geht zurück auf die Drag Balls, die Fummelbälle im Harlem, im New York der 20er Jahre. In den 70er Jahren entstand daraus ein ganz eigener Tanzstil, das Voguing. Voguing von der Modezeitschrift Vogue, die bis dahin nur weiße Models auf ihren Titelseiten präsentierte. In den Ballrooms kombinierten die Tänzer, Tänzerinnen die Posen der Mannequins zu einem wilden Ausdruckstanz zu Disco, House und Breakbeats. Ballroom war und ist immer mehr als Show und kulturelle Aneignung von unten.
Ballroom historically has always been part of the black struggle for freedom.
Sondern auch immer Teil des schwarzen Befreiungskampfes, sagt Michael Robeson, Ballroom-Veteran und House of Maison Margiela, Gründungsvater. Die Houses, die Häuser, deren Mütter und Väter selbstbewusst ironisch Luxusmodemarken als Namensgeber in Besitz nehmen, entstanden als Alternative zu den biologischen Familien, die ihre schwulen oder trans Kinder verstießen. Es war die Zeit der AIDS-Krise in den USA. Und schwarze Transfrauen und Schwule aus der Ballroom-Community kämpften an vorderster Front für Zugang zu Behandlung und Medizin. Fast 40 Jahre später sitzen Michael Robeson und andere Hausväter und Mütter aus den USA im Berliner Off-Theater Hau auf der Bühne und erinnern daran, dass die Kämpfe von einst noch längst nicht gewonnen sind. Eingeladen hat sie das Berliner Iconic House of Saint Laurent, denn auch hierzulande wächst die Ballroom-Community. Längst haben sich auch weiße und schwarze Cis-Frauen die Subkultur angeeignet und Ballroom ist noch inklusiver geworden. Viele teilen ähnliche Diskriminierungserfahrungen wie damals in New York.
Na, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Transperson bin und dazu bin ich auch noch schwarz, dann habe ich einerseits mit Rassismus zu tun, andererseits natürlich auch mit Transfeindlichkeit.
Georgina Philp hat das, wovon sie erzählt, am eigenen Leib erfahren. Die klassisch ausgebildete Tänzerin erlebte die Ballroom-Szene zum ersten Mal auf Besuch in New York und veranstaltete 2012 den ersten Berliner Ballroom und gründete das House of Saint Laurent. Mittlerweile sind sie und die Mitglieder gefragt bei Theaterfestivals und für Reklameclips. Die Grenzen zwischen kultureller Aneignung und kultureller Enteignung sind fließend geworden. Und wie steht es um die Aneignung anderer Einflüsse? Gibt es mittlerweile einen Berlin-Style bei den Bällen? Immerhin, die türkisch- und arabischstämmige Queer-Community hat längst ihre eigene Ballkultur gefunden mit Drag-Queens und Schwulen, die zum Beispiel Bauchtanz für sich reklamieren.
Ja, also ich würde sagen, einerseits stehen wir natürlich so ein bisschen in deren Fußstapfen, aber Ballroom ist halt anders.
Ballroom ist halt nicht nur zusammen tanzen, sondern sich gegenseitig etwas vortanzen.
Künstlerisch gesehen einfach eine große Performance und dann ist es ja auch noch ein Wettbewerb.
Die Tänzerinnen der einzelnen Häuser treten in unterschiedlichen Kategorien gegeneinander auf.
Es gibt Runways, es gibt Realness, es gibt Fashion, Best Dressed.
Auch beim Abschlussball des Berliner Festivals im Hau am Sonntag. Aber egal, ob als Trans, Mann, Frau oder keiner von allem, im Ballroom geht es nicht darum, irgendeine Rolle auf der Bühne zu spielen, sondern die ureigene zu finden und auszudrücken.
Es geht um mehr als die Höchstbewertung von der Jury,
beschwört Tabitha González vom House of Maison Margiela, ihr Publikum im Berliner Haus.
Um mehr als die Preispokale. Es geht darum, auf dem Floor authentisch, selbst zu sein. Wenigstens für die 8 oder 12 Stunden, die man hier ist.
Pathos mit Gefühl, auch das gehört zu Ballroom. So wie die Diva-Attitüde der Ballroom-Stars und der Predigerton der Veteraninnen. Darauf ein Halleluja. Und einmal um die eigene Achse wirbeln.
Gerd Brendel war für uns bei Fierce Foundation, dem internationalen Ballroom-Festival im Berliner Hau. Morgen gibt's dort dann den großen Abschluss mit dem Revolution Ball.
Die geniale Stelle.
Manchmal ist Theater einfach ein inspirierendes Erlebnis, weckt neue kreative Impulse und das ist schon viel. Aber für manche Menschen ist es noch sehr viel existenzieller, wenn sich Kunst und Realität überschneiden oder auch Kunst und Krieg. So ging es Mohammed Ali Behboudi, der vor 41 Jahren aus dem Iran nach Deutschland geflohen ist und hier zum Schauspieler wurde. Er berichtet uns von einem besonders intensiven Theatererlebnis.
Fällt mir spontan die Anfangproben für Ich werde nicht hassen. Ich habe nie gedacht, dass ich so wirklich meine Emotionen nicht in den Griff haben kann, weil wir haben eine Woche lang das Stück erstmal gelesen und gekürzt und noch was dazu geschrieben. Und in dieser eine Woche, während dieser Proben, liefen wirklich aktuell live die Angriff Israel in Libanon.
Und Sie selbst wissen, dass Hass die Seele frisst, wie ein verzehrendes Gift.
Und wir kamen jeden Tag mit diesen Zeitungen in der Hand, wie viele Opfer da in beiden Seiten gab. Und da wirklich jeden Tag, bei fast jedem zweiten Satz musste ich weinen und das war wirklich sehr, sehr schwierig.
Aber ich war davon überzeugt, dass meine Waffen weder Steine noch Gewehre sein können. Meine Waffe ist Bildung.
Nie hatte ich so eine Situation im Theater gehabt und danach auch wieder nicht. Und das habe ich bei mir gemerkt, was für mich eine wahre Geschichte ausmacht im Verhältnis zu anderen Stücken, die ich eine fiktive Geschichte erzähle.
Mohammed Ali Behboudi. Er ist zu Gast in der aktuellen Ausgabe des Theaterpodcasts von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de zusammen mit Delshad Numan Khorshid, der vor 22 Jahren den Irak verließ und heute zum Ensemble des Münchner Residenztheaters gehört. Um Theater machen im Exil geht's im Gespräch mit Susanne Burkhardt und Elena Philipp um Neuanfänge in einer neuen Theaterheimat. Den Podcast finden Sie in unserer Deutschlandfunk-App und unter deutschlandfunkkultur.de. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumot. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag. Machen Sie es gut.